Jo, hallo, herzlich willkommen zurück beim Wellenlänge Surf Podcast. Wir hatten in den vergangenen Folgen immer mal angemerkt, dass wir uns andere Sportarten im Bereich Surfen auch mal näher angucken wollten und da auch diesen ja oftmals, sagen wir mal, unbeliebten und vielleicht auch unverstandenen SUP-Bereich genauer anschauen. Ja, und siehe da, da kam direkt eine Antwort von Simon aus Fuerteventura, der sich bei uns gemeldet hat und meint, hey, ich könnte euch da gerne ein bisschen was drüber erzählen, über die Faszination SUP, über die Vorteile, die es vielleicht auch entsprechend hat zum Wellenreiten, beziehungsweise wie es eine sehr gute Ergänzung zum Wellenreiten darstellen kann. Und da sind wir uns schnell einig geworden. Wir begrüßen heute Simon live auf Fuerte. Da der Einleitungsteil so ein bisschen lange atmig war, fasse ich das kurz hier in meiner Einleitung zusammen. Und zwar ist Simon schon als Kind von seinen Eltern ans Windsurfen rangeführt worden, hat damit allerdings erstmal eine ganze Zeit wieder aufgehört und war sehr viel am Skaten als Kölner damals an der Domplatte aktiv. Später, so im jungen Erwachsenenalter, kam er zurück auf Windsurfen, damals allerdings hauptsächlich noch so am Baggersee irgendwo in der Kölner Gegend. Und dann fielen auch einige Urlaube in dem Bereich an und dann aber halt auch mal welche, in denen es einfach mal keinen Wind gab. Stattdessen aber Wellen. Seine Kumpels und er haben also auch mal Wellenreiten ausprobiert, fanden das eigentlich auch recht faszinierend. Und obwohl sie dann mehr wieder sich auf Windsurfen fokussiert haben, hat Simon trotzdem auch ein Surfcamp in Spanien besucht, wo er das Wellenreiten noch einmal richtig gelernt hat. Hat entsprechend auch noch seine Surflehrerausbildung gemacht. Das waren dann gleich mehrere Surfsportarten inklusive Segeln und ist über Umwege auf Fuerte gelandet, was er schnell als seine Wahlheimat herausgefunden hat. Ja, und da ist er nun, wie es mit dem SUP seinen Lauf genommen hat und alle möglichen Dinge rund um den Sport SUP, also sprich Materialkunde, Philosophie, Faszination, Paddeltechniken und alles Mögliche. Darüber lernt ihr einiges in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Jawohl, hallo, Grüße auf unsere Lieblingsinsel hier im Podcast. Schon oft zu Besuch gewesen auf Fuerteventura und heute nach aktiver Gastmeldung begrüßen wir den lieben Simon auf Fuerteventura. Hallo Simon.
Ja, hallo, Mahlzeit.
Ja, servus. Ja, ich war immer noch nicht auf der Insel, leider.
In der sehr kurzen Zeit sehr viel Fuerteventura, das kannst du ja irgendwann nachholen, Fabi. In welcher Ecke erwischen wir dich genau, Simon?
Auf Fuerteventura in der Costa Calma. Mhm. Das ist im Süden von der Insel. Nicht ganz Süden. Das ist der schmalste Punkt von der Insel.
Ah ja.
Da, wo die Insel sich so verdünnt oder verjüngt. Das ist der schmalste und der flachste Punkt von Fuerteventura. Ist ungefähr nur 6 Kilometer breit. Und von der Höhe sehr überschaubar. Das war mal vor, was weiß ich, Hunderttausenden von Jahren oder Millionen Jahren war das mal Meer hier. Also mein Haus hier, das steht quasi auf dem Meeresgrund sozusagen. Also wenn man hier hinterm Haus fängt bei uns direkt auch die Wüste an. Also wenn man da durchspaziert, ich gehe öfter mal mit dem Hund lang und so, da sind überall Muscheln noch, ne? Kleine Schneckenmuscheln und sowas findet man da alles. Und der Sand ist salzig tatsächlich, ja. Spannend. Obwohl wir hier oben recht hoch sind. Also ich weiß nicht, wie viel Meter genau, aber es ist bestimmt vom Meeresspiegel aus, oder wie man das nennt, bestimmt 80 Meter nochmal hoch ungefähr. Ja. Also wenn man jetzt von meinem Haus runtergeht zum Strand, geht man eigentlich nur bergab die ganze Zeit.
Das ist schon mal gut, dann ist man schneller am Strand.
Ja, schneller am Strand, das ist ja Heimweg, ist dann nachher. Das muss man in der Surf-Session ein bisschen einplanen, ne? Dass man noch bergauf hat, ne? Wenn man zu Fuß ist. Ja.
Zum Surfen geil, aber heim ist scheiße.
Ja, ja. Ist ja, der wichtigste Teil ist dann also schon mal begünstigt.
Das dann ist eh schon egal, oder? Wenn die Session noch gut war, dann ist scheißegal, dann kommt man schon irgendwie wieder heim. Ja.
Das also ich bin auch viel mit dem E-Bike unterwegs, also mit Retthalterung dran und so. Also da kann man auch das SUP draufpacken, das ist kein Problem. Also
ja, top.
Dann immer mit Motor rauf wieder nach Hause.
Ja. Macht ja dann auch Sinn. Also ich muss sagen, bei den Gegebenheiten macht es tatsächlich ja dann Sinn, ein E-Bike zu haben, wenn man da andauernd berghoch, bergrunter.
Voll, voll, ja. Auch mit dem Wind und so. Voll, es macht richtig Spaß, ja.
Ja. Normalerweise hate ich nämlich E-Bike-Fahrer, aber da gehe ich mit.
Ja, habe ich auch gemacht, bis ich dann mit einer Surfbretthalterung dann mal Fahrrad gefahren bin und dann habe ich gemerkt, alles klar.
Man muss es dann auch einfach als zweckmäßig erachten, ja, irgendwann, ne? Und nicht als, wenn man es als Sportgerät nimmt und dann mit dem E-Bike unterwegs ist, da gestehe ich meinen Eltern sehr gerne zu, aber so bei Jüngeren ist es vielleicht ein bisschen, naja.
Ja, vor allem mit dem Stand-Up-Paddle, ey. Weißt du, ich fahre ja hier mit meinem Riverboard, mit meinem 5-4er, mit dem Radl an Spot so. Das ist halt nochmal eine andere Nummer, wenn man, ich weiß gar nicht, was die Range ist bei einem Stand-Up-Paddle. Irgendwas um 9 Fuß rum wahrscheinlich.
Ja, meins hat 7-4, was ich so meistens benutze, 7-4, habe ich ein schmales und ein breites. Und das passt ganz gut auf dem Fahrrad drauf. Und ja, okay. Zur Corona-Zeit war das tatsächlich mal obligatorisch. Also man, da war mal diese Lockdown-Zeit, als wir, die haben das dann ein bisschen gelockert. Man durfte dann wieder an die Strände auch, aber nicht mit dem Auto. Und, und dann habe ich mir das, da fing ich dann an, mir das Fahrrad dazu vorzubereiten, ja. Genau.
Ah, geil. Ja, mei. Aber man hat auf jeden Fall viel Windangriffsfläche mit einem Sub dran, ne?
Ja, voll, boah. Aber wenn der Wind so stark ist, dann geht man auch nicht subben. Dann, ne? Außer es ist gerade offshore in La Parette, okay.
Ja. Aber La Parette ist auch der Spot, wo man schwer hinkommt, glaube ich, ne?
Da kommt man gut hin, eigentlich. Nee, du kannst halt. Du kannst halt über die Straße fahren, ganz normal, wie mit den Autos. Ja. Du kannst aber auch quer durch die Wüste fahren. Ne?
Ah, okay.
Und wenn du so ein E-Mountainbike hast, dann ist das kein Problem. Ne? Da kannst du dann, das ist auch eine geile Strecke. Also das ist echt Hammer. Da bist du auch zeitweise wirklich ganz alleine und das ist sehr abwechslungsreich. Also es ist Wüste, aber trotzdem abwechslungsreich landschaftlich. Ne? So.
Ja. Ist schon eine spannende Insel auf jeden Fall.
Ja, voll, auf jeden Fall.
Kann ich anders sagen.
Abenteuerplatz, ja.
Also Simon, du hattest schon erzählt, du warst eigentlich hauptsächlich im Windsport aktiv, da auch als Lehrer auf Fuerteventura schon. Wie kamst du denn jetzt dann letztendlich zum SUP eigentlich? Zumal du ja Wellenreiten auch schon voll auf dem Programm hattest.
Ja, dann habe ich bei der größten Kite- und Winzerschule der Welt angeheuert, die hier an dem World Cup-Spot ist, hier bei Costa Calma, wo ich dann selber auch oft immer war zum Windsurfen. Und hatte dann meinen ersten Winter erlebt auf Fuerte. Und im Winter hören dann diese Passatwinde auf. Und dann SUP, das war schon, auf Sylt hatte ich das schon mal gesehen. Da war schon der ein oder andere mit so einem, wir hatten auch eins an der Station gehabt, aber mich hat das überhaupt nicht interessiert. Ich dachte ja, was ist das für ein Quatsch und so. Und da meinten auch so ein paar hier so Robbie Nash und meinten so, ja, durch das Stand-Up-Paddeln, da kriegen wir wieder mehr Leute aufs Windsurfen auch und so. Und ich habe das eher so belächelt, auch hier meine Windsurf-Kollegen, die haben es auch belächelt. Und ja, und dann hing ich da an der Station, nichts zu tun, ja, hast schon 10-mal die Boards abgefegt und so. Und kein Gast da, kein Wind und so. Und dann hatten wir schon, da standen so 2-3 Bretter schon da so. Und dann dachte ich, okay, komm, gehst du mal eine Runde paddeln und so. Dann bin ich mal so ein bisschen rumgepaddelt, rauf und runter und so. Ja, und dann war mal ein Tag, war da mal einer da, den ich kannte. Auch mit einer Gruppe und auch mit Stand-Up-Paddleboards. Und da hier in der Costa Calma, da kommen immer so kleine, von dem Nordostpassat, der produziert halt auch Wellen. Und aber hier an der Costa Calma ist der Wind dann ablandig, ja. Und aber trotzdem kommen diese Wellen hier rein. Und das sind zwar Windwellen, aber die sind ganz sauber und lang auch. Und die sind nicht besonders hoch, die sind so ankle-high, ne? oder so knee-high, ja, meistens. Und der hat dann tatsächlich mit der Truppe da, die hatten so lange Bretter, so 9 Fuß oder länger sogar, 10 Fuß, 11 Fuß, irgendwas Am Anfang waren die Bretter extrem groß. Waren die auch mehr lang als breit. Und da hat er die Wellen angepaddelt und die ist wirklich so ein bisschen abgeritten. Halt so eher so straight, ne, nicht so down the line, mehr so, weil das waren halt echt kleine Wellen, ne? Da hätte das Brett gar nicht so richtig in die Welle reingepasst. Und dann habe ich auch das auch probiert, ich habe es nicht gecheckt und so. Und dann irgendwann meinte mal ein Kollege so, der das so ganz gut hingekriegt hat, so, ja, du musst dann Gewicht hinten auf die Finne bringen, weil das Brett ist halt so lang und klobig, sobald das dann anfängt zu rutschen und kein Grip hinten auf der Finne hat, dann legt sich das einfach quer zur Welle.
Ja,
und ich konnte ja schon ein bisschen Wellen reiten. Ich hatte auch selber ein Longboard. Ich war immer mit einem Longboard zum Wellenreiten, 2,9er, und bin da schon Wellen down the line gesurft und so. Aber mit dem SUP habe ich das einfach nicht hingekriegt. Und bis auf, der eine hat mir dann zufällig, der hat mich da gesehen. Ich war da am Struggeln und dann sagte du, ja, nimm mal einen Fuß nach hinten oder geh mal nach hinten, weil das Brett ist ja so lang. Kannst dich einfach so breitbeinig stehen. Du musst auf dem SUP wirklich immer nach vorne und hinten gehen und auch die Kanten unterschiedlich belasten. Ne? Du kannst nicht so genau auf der Mitte vom Brett stehen, sondern wenn du eine steile Welle hast oder so, dann musst du auch wirklich mit dem Fuß ganz, ganz an die Kante ran. Du hast dann zum Beispiel den vorderen Fuß, der steht fest in der Mitte, und den hinteren Fuß, den hast du nicht da beim Tailpad, sondern so vor dem Tailpad und drückst ihn so voll in die Kante. Und wenn die Welle wieder was flacher wird, dann nimmst du den auch wieder in die Mitte. Und wenn du einen Turn machen willst, dann nimmst du den Fuß nach hinten aufs Pad. Und also der Vorderfuß, der bleibt meistens eher, also beim kurzen SUP, der bleibt meistens eher ein bisschen feststehen, aber der hintere Fuß, der wandert sehr oft. Ne? Okay. Also schon mehr als beim Shortboarden, ne? Also ja, richtig heftig manchmal.
Und ich hätte ja jetzt auch gedacht, dass man dann eher, dass man auch Gewicht nach vorne auf die Nose und die Welle dann einen automatisch schiebt mit dieser Riesenplanke.
Nee, man muss ja am Anfang schon, dass am Anfang, wenn man die Welle anpaddelt, ist das Beste eigentlich, wenn man genau da steht, wo der Griff ist, dieses Handle. Weil da ist das Brett ja auch so konstruiert, oder der Griff wurde da so konstruiert, dass es genau ausgeglichen ist. Mhm. Ja? Deswegen, wenn man das trägt, dass das nicht irgendwie Schlagseite hat oder so, ne?
Mhm.
Und aber sobald man dann ins Rutschen kommt, muss man schon nach hinten gehen, ne? Oder bei einem kurzen Board dann zumindest den einen Fuß, den hinteren Fuß nach hinten setzen. Ne?
Also beim Wellenreiten würde man ansonsten nosediven, wenn man zu weit vorne ist. Und beim SUP läuft die Welle dann tatsächlich eher unter einem durch.
Ja, ja, ja. Also so ein langes SUP zu nosediven zu bringen, das ist eigentlich fast unmöglich. Die haben so viel Volumen vorne in der Nose. Aber steht sich einfach quer zur Welle und dann wirst du so gewaschen. Also machst du einmal so einen seitlichen Überschlag, also so eine Turtle Roll, ne? Deswegen, also das ist auch das ist schon eine krasse Nummer mit so einem großen Sub in die Welle. Das ist auch heftig. Also man kriegt man kriegt die Welle etwas früher, man muss das auch zu handeln wissen, dieses Riesending. Ne?
Ich finde das schon auch immer spannend, wenn dann da irgendwie das Paddel noch mit in Einsatz kommt in den Turns und man dann teilweise das Paddel hinten in die Welle noch reinrammt und so. Das finde ich tatsächlich super stylisch, muss ich zugeben. Ich bin alles andere als ein Fan vom Sub, aber ich finde das voll geil, wenn jemand im Turn dieses Paddel irgendwie hinten in die Welle so rein, das finde ich so sexy.
Ja, ich auch. Da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Wir gehen mal so ein bisschen in diese Techniken rein oder so, was ich noch jetzt zu Ende bringen wollte. Also auf jeden Fall, da hatte ich dann meine erste Welle so down the line gefahren, ne? Also das war auch Wahnsinn, dass der Typ überhaupt nach mir geguckt hat und da Bock hatte, mir einen Tipp zu geben oder so. Auch echt netter Kerl. Der ist bis heute, schätze ich den, der ist auch hier immer noch auf der Insel und so. Und da sage ich auch, ey, du hast mir hier da so einen Klickmoment verpasst, ne? So. Und ich war dann tatsächlich ein paar Wochen später dann mal mit meinem Longboard in La Parette gewesen, an der Westküste halt, wo dann die richtigen Wellen reinkommen. Also ne, dieser Das ist ja genau zur Hauptswell-Richtung Nordwest ausgelegt und da war so ein 1,50 Meter Swell oder so. Und da war hier der Frank von der Wave-Guru-Surfschule, der hatte sich so zwei SUPs besorgt und war da am Rumpaddeln und meinte so, hey, ja, hier, willst du mal ausprobieren? Ich so, ja, okay. Und dann hat es direkt geklappt, die erste Welle, die ich da angepaddelt hatte, Und das war eine Riesenplanke, das war ein 11-Fuß-Ding, das hatte bestimmt 200 Liter oder so. Und auch so ein Single-Fin auch, ja, so ein Riesenhaken unten dran. Und dann bin ich diese Welle, diese 1 Meter oder 1,50, also ging mir ungefähr bis zur Hüfte, sag ich mal, da wirklich down the line mit dieser Riesenplanke lang geschossen. Und das war ein geiles Feeling. Das war viel heftiger als mit meinem Longboard irgendwie, viel intensiver. Ja, und dann war ich angefixt. Ne? Und dann habe ich mir bei einem Vertrieb, wo ich so ein bisschen windsurftechnisch gesponsert war, so Teamrider-Vertrag hatte, die hatten dann auch SUPs mit ins Programm genommen und dann auch so Wave-SUPs. Und da habe ich mir als erstes, glaube ich, einen 9-2er damals geholt mit ca. 160 Liter. Und erst konnte ich gar nicht damit fahren. Also ich hatte da überhaupt keine Balance drauf und so. Das war ganz schwierig, damit zu paddeln. Und dann bin ich aber dran geblieben. Also ich wiege halt ungefähr 80 Kilo. Und 160 Liter für einen Anfänger, das ist schon sehr klein. Ne? Also man müsste ungefähr so dieselbe Formel wie beim Windsurf-Anfänger, ne? Dass man so sein Gewicht plus 100 nimmt. Ne? Und dann hat man ungefähr das Volumen, was man mindestens braucht.
Das finde ich schon mal interessant, weil ich habe mir tatsächlich auch schon öfter mal überlegt, mir einen Sub zu holen, einfach um hier rumzuspielen auf dem See oder so ein Scheiß. Und, oder wenn ich dann mal am Meer bin und es ist klein, irgendwie so als Spielzeug einfach. Und ich war immer unschlüssig, was für eine Volumengröße gut ist, aber es ist ein guter Punkt, habe ich schon mal was gelernt.
Ja, also, klar, man kann sich irgendwie challengen, aber ich meine, bevor man nicht die richtige Paddeltechnik und so raus hat, sollte man wirklich erstmal ein Brett haben, wo man wirklich entspannt drauf stehen kann, dass man nicht struggelt mit seiner Balance. Und gerade die Aufblasbaren, die haben ja meistens noch mehr Volumen, die haben ja über 300 Liter oder so insgesamt, sind aber tatsächlich kippeliger als so ein Hardboard, ne?
Okay.
Also
okay,
das ist.
Das habe ich mich auch. Das glaube ich aber sofort, weil das ist einfach, weil da halt so viel Luft drin ist. Das ist ja auch wie ein EPS-Surfboard durch den Lufteinschluss einfach wackeliger und kippeliger ist, wie dann ein Hardboard. Einfach, das ist aber wahrscheinlich auch ein Gewichtsaspekt. Da sind wahrscheinlich so viele Faktoren, wo da reinspringen. Aber das dachte ich mir auch immer, dass ein Hardboard auf jeden Fall stabiler sein muss, einfach weil es die Volumensverteilung geiler ist und weil das einfach satter liegen. Es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen durchs Gewicht, kann ich mir vorstellen, oder?
Ja, voll. Also, ne, und dann kommt ja noch der Wind dazu. Das Aufblasbare ist viel windanfälliger. Mhm. Ne? Und wenn die dann nicht richtig steif aufgeblasen sind oder ein bisschen älter sind, dann hängen die auch noch durch. Ja, dann sind die nicht nur längs kippelig, sondern in der Mitte auch noch wie so eine Hängematte, ja. Also das ist schon ein Anspruch, ja. Ne? Also wenn man da auf so Aufblasbaren oft die Touris und so rumeiern sieht, ne, das sieht immer total behämmert aus und so, aber die haben wirklich einen Struggle da manchmal, ne? Wo man erstmal auf den ersten Blick denkt, das ist eigentlich einfacher.
Ja. Also meine Erinnerung ist tatsächlich auch, meine erste Erinnerung an Suppen war mal auch in einem Frankreich-Urlaub, irgendwann Mitte 2000, hatte ich auch einen Surfkurs bei einem Franzosen damals da nochmal irgendwie gebucht, über den Uli in der Lodge in Vieux auch, und irgendein Tag war auch komplett flach und wir waren dann da in Vieux auf dem See einfach eine Runde mit einem Sub unterwegs. Und ich fand's echt schwer. Ich dachte auch irgendwie, ja, können wir ja mal probieren. Und dann einmal so halt normal so richtig breitbeinig drauf zu stehen und das die Balance zu halten und dann dabei zu paddeln. Ey, ich habe mich unheimlich schwer getan damit, dachte ich, fand ich damals. Und auch bei Folgeversuchen, wo wir an der Ostsee, mein Schwager hatte da mal so ein aufblasbares mit, kam nie so richtig gut mit zurecht. Und habe mich dann auch immer gefragt, okay, wie krass, ist schon eine andere Technik. Und so, wenn man jetzt hier einfach nur auf einem See paddelt, schön und gut, aber wenn man dann damit wirklich Wellen anpaddeln möchte und vielleicht echt in größere Wellen will, das muss ja eine ganz schöne Lernkurve sein, die man da auch vollziehen muss. Du wie würdest du das denn beurteilen? Du bist ja selber auch als Lehrer tätig, als Surflehrer. Wie schnell geht das für so einen, jemanden, der neu anfängt vielleicht sogar damit?
Ja, also ich habe da schon echt interessante, phänomenale Sachen gesehen. Also da waren Leute, die haben null Erfahrung mit, weder mit Windsurfen noch mit Wellenreiten gehabt, haben dann Stand-Up-Paddeln gelernt auf dem See und waren dann das erste Mal dann auf im Meer auf der Welle. Und da habe ich Leute gesehen, die haben nach 2 Tagen haben die da hier 2-3 Meter Wellen mit den Dingern angepaddelt. Und sind die down the line gesurft. Also das war Wahnsinn. Ich kann mich dann noch an eine Frau erinnern. Die war auch schon nicht mehr die Jüngste. Und die war wirklich immer nur Flachwasser. Und dann hat diese Klinik mitgemacht. Und die hatte da auch, die war da schmerzfrei. Also die hat sich da nicht so groß Kopf gemacht. Oh, was könnte jetzt passieren, wenn ich jetzt gewaschen werde oder so, ne? Die hat einfach draufgehalten und dann ist die Welle runtergefahren, ne?
Also würdest du sagen, dass es Sinn macht, das vielleicht erstmal am See zu üben, auf dem flachen Wasser und dann ins
Welligere
Terrain zu gehen?
Nein, voll, auf jeden Fall. Also das ergibt sich ja sowieso meistens so, dass man erstmal ein Flachwasser irgendwo mit sowas anfängt, ne, weil ja gar keine Wellen sind und so. Ne, oder wie bei mir halt aus Langeweile. Und man kann auch auf dem See oder im Flachwasser generell, man kann sich super vorbereiten dann auch auf die Welle, ja, wie man die Welle anpaddelt dann und so, ne? Also ganz wichtig ist erstmal die Paddeltechnik, ja, dass man richtig paddelt. Also man sieht ja oft immer auf so Werbebildchen oder was auch immer, ne? Da wird ja auch viel Werbung so mit Stand-Up-Paddlern gemacht, so die Familie, die ganze Familie so am Paddeln, ne? Und dann stehen so alle so breitbeinig auf dem Sub und halten das Paddel so schräg, ja. Ne? Sind da so eher so am Rudern irgendwie. Und so funktioniert das halt gar nicht, ne? Da fährst du keinen Meter geradeaus, wenn du so paddelst, ne? Und dann hat man ja am Anfang auch Probleme, das Paddel überhaupt zu wechseln, ne? Auf die andere Seite. Das ist ja auch erstmal schwierig, koordinativ, das, ja. Ne? Und wenn man das Paddel so schräg hält, dann paddelt man eigentlich, wenn man dann nur auf einer Seite paddelt, würde man die ganze Zeit im Kreis paddeln. Ne? Und dann viele greifen das Paddel auch viel zu hoch oder haben es auch viel zu kurz, ja, und greifen es sehr weit oben. Ne? Das ist auch nicht gut für den Rücken und so. Und dann kann man auch nicht richtig Kraft auf das Paddel ausbringen. Und dann viele tauchen das Paddel auch. Die tauchen das ungefähr auf der Stehhöhe ein und paddeln so nach hinten weg, ne? Und das ist also das sind so typische Anfängersachen, so die
ähnlicher das Fehler wie beim Wellenreiten, ne? Das Paddeltechnik ist das A und O erstmal, ne? Dass man voll durchzieht von vorne nach hinten. Und dann gibt es ja auch sowas wie, dass man da die Kraft in diesem Abschnitt am besten verstärkt und sowas, um die beste Paddelkraft rauszukriegen. Und das, denke ich, auch mit so einem Paddel in der Hand nochmal das Gleiche, ne? Dass man auch einfach viel falsch machen kann.
Ja, voll. Also ich hatte auch tatsächlich, als ich angefangen habe, hatte ich auch erstmal Schulterprobleme gehabt, sogar tatsächlich, weil dann zu viel gepaddelt bin direkt. Ich war das noch gar nicht gewöhnt. Dann auch Fußschmerzen und solche Sachen. Also ne, da steht man so statisch auf dem Brett, ist auch so angespannt die ganze Zeit und so, ne? Und man muss ja lernen, erstmal sich zu entspannen, die Hüfte zu entspannen. Und wenn man das Paddel dann richtig hält, dann hat man auch eigentlich fast kein, man hält das Paddel gar nicht richtig fest, ja. Man hat das eigentlich ganz locker in der Hand, ja. Man baut einfach nur einen Hebel auf. Oben drückt man, unten drückt man auch, ne? Quasi in die entgegengesetzte Richtung, ne? Und man taucht das Paddel sehr weit vorne ein. Ja, man muss sich dann auch ein bisschen nach vorne lehnen, man geht in die Knie, lehnt sich nach vorne, taucht das Paddel sehr weit vorne am Brett ein und zieht sich dann am Paddel nach vorne mit dem ganzen Brett. Also bringt die Kraft quasi auf die Füße rum, auf das Brett, ne? Also als wenn man sich an dem Paddel irgendwo hochziehen würde oder ranziehen würde, ne? Mhm. Ja, und dann sagt man maximal so bis zu den Füßen und dann das Paddel wieder rausnehmen aus dem Wasser. und dann wieder vorne Eintau.
Ja, ich glaube, viele tendieren weit hinten zu paddeln, weil es wahrscheinlich erstmal komfortabler ist, weil man sich nicht so nach vorne beugen muss.
Ja.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, ich meine, man muss das ja auch nicht machen, ne? Wenn man einfach entspannt auf dem See ein bisschen rumdümpeln will oder so, dann kann einem das ja scheißegal sein, ne? Dann probiert man halt ein bisschen aus. Es sieht halt manchmal auch so ein bisschen behäbig aus, ne? Also da denke ich auch, so, da will ich auch manchmal so, wenn ich dann den einen oder anderen sehe, der hier so was mietet, ne, hier von der Surfschule oder so, dann fällt's mir, muss ich mich immer so zurückhalten, da hinzugehen, hier, pass auf, stell dich auch mal so hin, halt mal das Paddel so, ne? Würde ich am liebsten mal, könnte ich bei jedem immer machen, so. Ja, aber
das ist wahrscheinlich, was hat man vor, weißt du, will ich irgendwie einfach will ich Sightseeing machen vom Stand-up aus, will ich eine Welle anpaddeln, dann wahrscheinlich die Jungs, die so mit ihren, da die richtig Strecke machen wollen, paddeln wahrscheinlich nochmal anders.
Ja, diese Racer, die paddeln ja richtig krass, ne? Deswegen haben ja auch viele Profis, die SUP Wave gemacht haben, auch in halt das Racing gemacht. Weil das erstens, damit haben die Geld verdient. Ja, das war ja mal eine Zeit lang wirklich an jedem deutschen See, war ja da so eine Stand-Up-Paddle-Race-Meisterschaft. Und dann gibt's da ja auch noch mal verschiedene Disziplinen, ne? So Long Distance und dann so eine Art Slalom und Open Water Race und all sowas, ne? Und die haben sich dann gesagt, ey, guck mal, ich paddel eh in der Welle die ganze Zeit, dann kann ich auch so Racing mitmachen. Und dann haben die ja auch Vorteile. Ne? Du trainierst beim Racen, trainierst du dann fürs Wavesuppen und beim Wavesuppen trainierst du fürs Racing quasi. Ne?
Ja, voll nicht. Ich denke mal, also gerade mal, wenn man es jetzt mal so für einen eher einen Wellenreiter wie Fabio und mich sieht, die so ein Sub vielleicht auch eher nutzen würden, um mal die wellenschwachen Tage irgendwie noch zu überbrücken. Da brauchst du wahrscheinlich schon auch echt eine ganz gute Paddeltechnik mit dem Paddel, dass du so eine Welle kriegst, denke ich mal. Du musst schon mit einem ganz guten Tempo erstmal starten, vermutlich, ne? Wenn du so eine ungebrochene Welle weiter hinten irgendwo schon ansteuern willst.
Ja, voll. Ja. Du paddelst auch, du fängst ja dann an, nur noch auf einer Seite zu paddeln und dann dreht sich ja dein Brett auch automatisch. Ne? Jeder hat dann auch so eine Schokoseite, ne? Sagt man ja, ne? Das hat gar nichts mit Links- oder Rechtshänder zu tun oder oder mit Goofy oder Regular. Also der eine, der steht, paddelt auf der rechten Seite, der andere auf der linken Seite und ich kenne auch welche, die surfen regular und suppen aber goofy und umgekehrt, ne? Also das ist nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Das kann man gar nicht so über einen Kamm scheren. Man paddelt eigentlich so eine Kurve, wenn man die Welle anpaddelt. Also im Idealfall steht man auf dem Sub mit der Nose Richtung offenes Meer, ne, also in Swell-Richtung, also da, wo der Swell herkommt, oder parallel zum Line-Up, ne, dann, das ist eigentlich das Beste, parallel zum Line-Up stehen, weil dann sieht man ja auch, wo man ist, ja, da kann man seine Position halten, man muss ja auch aufpassen mit den anderen Wellenreitern und anderen Zappern oder so, und wenn man die Welle dann auf einen zukommen sieht, dann fängt man an zu paddeln, wenn man sein Brett dann kennt, dann weiß man schon ungefähr, wann man lospaddeln muss. Ne? Die einen mit so einer riesen Planke, die müssen das Ding ja auch erstmal um die Ecke kriegen und paddeln da etwas früher los. Und die mit den kürzeren Subs, die paddeln etwas später los, aber müssen umso heftiger paddeln, intensiver paddeln. Sonst kriegen sie die Welle nicht. Ne? Und das muss man dann rausfinden. Ne? Und das ist ja jedes Brett da unterschiedlich. Aber gesagt, man paddelt echt immer so eine Kurve. Das ist halt das Ding, der Unterschied zum Wellenreiten, wo man dann sich schon vorher halt in Fahrtrichtung positioniert und dann ungefähr abschätzt, ja, jetzt ist die Welle hinter mir, jetzt paddel ich mal Vollgas los. Ne, so paddelt, fängt man dann an, schon mal in der Kurve Schwung aufzubauen, dass dann, wenn die Welle auf der Höhe vom Sub ist, also ungefähr kurz vor dem Tail vom Sub ist, dass man dann schon in Fahrtrichtung steht. Wenn man ein bisschen zu früh anfangen würde zu paddeln, dann dreht man schon wieder aus der Welle raus.
Ja, ja. Ne? Ich finde, das ist auch so ein bisschen der Vorteil, weil somit erkennt man als Wellenreiter, okay, der Supper grabbt die Welle. Weil wenn die, wenn, das ist immer so ein bisschen das Ding, weil ich finde der Supper eh super unberechenbar teilweise.
Ja.
Aber man kann Gott sei Dank relativ früh vorhersehen, wann startet er die Welle an oder nicht. Das ist wahrscheinlich dieser Kurve geschuldet, kann ich mir vorstellen.
Ja, viele Supper, die paddeln ja, gerade wenn die so weit draußen stecken, dann da gibt's ja welche, die paddeln, dann fangen dann an, echt jede Welle an zu paddeln, die reinkommt. Ja, weil meinen sie, ja, okay, mit Glück kriege ich die. Ne, dann, das ist auch manchmal ein bisschen nervig. Dann denkt man, ah, der nimmt die jetzt. Ne, dann bleibt man sitzen und dann kriegt ihr die gar nicht. Und dann denkt man, ach scheiße, jetzt hätte ich die auch nehmen können und so. Ne? Deswegen gehe ich auch
das
nicht
so. Das ist der Moment, wo ich zu meinem Auto gehe und mein Longboard hole und dann dem zeige, dass ich die krieg.
Ja. Ja, genau. Ich selber persönlich surfe auch gar nicht so gerne mit anderen Stand-Up-Paddlern zusammen. Also vielleicht mal einer oder so noch dabei, aber wenn da so eine ganze Gruppe ist von Zappern, das stresst mich total. Dann bin ich doch eher von Wellenreitern umgeben. Klar, jetzt nicht die krassesten Core-Lords oder so, ne? Aber wenn so Wellenreiter, die dann auch, die mich kennen oder die entspannt sind damit, dass ich da mit dem Sub bei denen da in der Nähe bin. Ich halte sowieso immer Abstand und so.
Das ist ein super Punkt, wo ich vielleicht auch mal unsere Community kurz ins Spiel bringe. Ich hatte nämlich nach Fragen gefragt und ich habe eben kurz vorher noch von dem Andi ein paar Punkte bekommen und einer davon passt da genau rein. Ich lese einfach mal vor, wie er es geschrieben hat. Er schreibt, oft beobachte ich, dass Landlocked-Supper keine Ahnung von Vorfahrtsregeln im Meer haben. Sie lernen auf einem See paddeln und gehen danach ahnungslos irgendwo ans Meer und gefährden andere Surfer. Gerade in diesem Personenkreis ist die Gefahr von ihren Brettern nicht so bewusst. Der Radius von Leash und Brett kann schon circa 6 Meter sein. Was denkst du über getrennte Surf-Foil- und Subspots?
Ja, an manchen Spots wäre das nicht schlecht. Ist auch manchmal ein bisschen so, hier zum Beispiel hier auf Fuerteventura am Rocky Point, da hat man oft so ein bisschen, weil das schon eine sehr lange Welle ist, wenn das läuft, also wenn das groß ist und da ist das schon, dass dann die Supper da auf einem Haufen kleben und dann ein bisschen weiter zum Peak hin dann die mit ihren Guns oder Semi-Guns und dann die Wingfoiler oder die Foiler sind dann nochmal ein bisschen weiter draußen, weil die dann, wenn die Welle richtig steil wird, dann meistens aussteigen. Wobei ja mittlerweile die auch jetzt schon so weit sind, dass die auch selbst in Tubes jetzt mit dem Foil fahren. Also das ist jetzt auch nicht mehr so entspannt. Das war beim Windsurfen nämlich auch so ein Thema, dass an den Windsurf-Spots jetzt auch immer an den Wave-Spots jetzt auch die Wingfoiler dazu kamen. Mhm. Aber das war immer sehr entspannt mit denen, weil man wusste, okay, sobald die Welle steil wird, steigen die aus. Aber jetzt auch nicht mehr. Ne? Da konnte man dann als Windsurfer dann immer noch reinfahren. Ah, alles klar, der geht jetzt eh gleich raus, dann fahre ich da rein in die Welle. Ne? Und auf einmal dann, ab einem bestimmten Zeitpunkt, hörte man dann auf einmal von hinten das Geblöke. Hey! Und meine Welle hier und dann so, ups, scheiße, was macht der jetzt hier, der Wingfoiler hier drin, wie fährt der jetzt auch steile Welle und jetzt macht er auch noch einen Floater und ja, also, ne, das mittlerweile ist das alles auf einem Level, ja. Ja, das ist schwierig.
Ich muss sagen, zu den Vorfahrtsregeln muss ich sagen, das mit den Landlocked-Zappern, das ist, glaube ich, schon ein großes Problem, weil das ein zu einfacher Einstieg ist. Man kommt halt relativ schnell rein, man lernt schnell, man ist schnell, man kann schnell eine Welle abreiten, sag ich mal, in Anführungszeichen, im Gegensatz zu einem Wellenreiter, weil da halt der Takeoff so lang diese Hürde ist und die ist man halt schon mal übergangen.
Ja.
Aber ich muss dazu aussagen, ich hatte schon mit Suppern, die halt vom Meer kommen, hatte ich ultra geile Sessions. Also ich kann mich erinnern, in Dänemark, das war nämlich ein Supper aus Fuerteventura, der so Sub-Races organisiert. Okay. Und den habe ich zu Zufall kennengelernt an einem Spot, weil er mich gefragt hat, ob ich ihn finden habe, weil der wollte noch so Sidebites haben, irgendwie, weil ihm der Grip nicht gereicht hat. Und ich hatte mit diesem Dude so eine geile Session, muss ich sagen, weil man kann ja mit Suppern auch ziemlich geil kommunizieren, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, weil durch das, dass der Supper steht, zieht er die Welle.
Ja.
Und der hat mir halt voll oft, hat er gemeint so, yo, da kommt ein gutes Set, das habe ich im Sitzen noch gar nicht gesehen. Und das war halt, das ist halt so ein Punkt, dass wenn man dann vielleicht cool mit dem Supper ist, hat man vielleicht auch mal Glück, weil der kann dich ja schon viel früher in die Welle guiden. Und der meinte dann voll oft so, yo, paddel mal ein Stück nach rechts und ein Stück raus. Da kommt gleich was. Das habe ich noch lange gar nicht gesehen in meiner sitzenden Position. Was zum Beispiel vielleicht auch mal was Spannendes, eine spannende Story ist. Die kam mir gerade eben, wo du irgendwie durchs Gespräch jetzt wieder in den Kopf. Das fand ich irgendwie auch cool. Also man kann da so Hass hin oder her oder wie soll ich sagen, aber man kann auch immer voneinander profitieren.
Ja, genau. Und deswegen bin ich auch super gerne eher dann von Wellenreitern umgeben. Und das Ding ist auch mit dem Sub, du machst halt keine Foamballs. Wenn du jetzt die Welle anpaddelst und der näher am Peak auch die Welle, ne, und der kriegt die Welle und der ruft dir zu, ey, ich bin drauf, oder du kriegst das gerade noch mit, du machst dem die Welle nicht kaputt. Durch dieses, wie heißt das halt, also dadurch, dass man nicht mit den Händen paddelt und das Wasser so auffühlt, sondern nur, dass dieses dünne Paddel eintaucht und sich damit sanft quasi, sage ich mal, nach vorne zieht, in die Welle rein, bricht da die Welle nicht einfach so, ne? Und dann kann man ganz entspannt noch aussteigen und der Wellenreiter surft weiter seine Welle da, ne?
Ich glaube, es liegt auch dran, weil es einfach besser gleitet. Mit dem Wellenreitbrett, bis man gleitet, liegt man halt auch ziemlich tief im Wasser.
Ja, genau.
Vor allem halt mit einem Shortboard zum Beispiel. Also so ein Longboarder ist wieder was anderes.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, schon ein Punkt, ja. Guter Punkt, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht.
Das ist jetzt diese Hydrodynamik, ne? Und viele Wellenreiter haben das leider dann auch nicht auf dem Schirm. Also da gibt's, ich habe so erlebt, dass sie ganz schön doll geschimpft haben, nur weil ich gerade die Welle, die dann am Anpaddeln war, auch angepaddelt bin und so. Und dann, hey, ich bin aber dann noch ausgestiegen, weil, hey, hier, sorry, aber ist ja gar nichts passiert. So.
Das ist dann natürlich perfekt, wenn man so ein bisschen eingespielt ist, ne, und jeder weiß, was er tut und man sich darauf verlassen kann, dann ist es auf jeden Fall richtig gut, denke ich. Ne? Und kann man sich echt gegenseitig unterstützen, wie du auch gerade sagtest, Fabi. Ansonsten natürlich denke ich mir auch immer, man hat nicht nur dieses riesige Brett, das eine Gefahr darstellt, sondern auch noch das Paddel, das irgendwo hinfliegt. Hast du da schon ein bisschen was erlebt, auch beim Wipeout mit selber verletzen mit dem Paddel oder andere Personen?
Ja, andere Personen nicht, weil das Paddel, also wenn man in die Welle geht mit dem Sub, sollte man auf jeden Fall ein Carbon-Paddel haben. Und das wollte ich eh auch ansprechen, also für Leute, die da in den Sport einsteigen oder so oder sich da selber Equipment zulegen, das Brett ist nicht so wichtig, Hauptsache es hat erstmal genug Volumen. Man sollte aber doch echt Wert auf ein gutes Carbon-Paddel legen. Das ist so ein krasser Unterschied wie Tag und Nacht. Also viele fangen dann erstmal mit diesen verstellbaren Aluminium-Paddeln an. Die sind echt schwer, die saugen sich voll mit Wasser. Und das gehen manchmal sogar noch unter und so. Also da hat man überhaupt gar nicht dieses Paddle-Feeling. Ne? Und so ein hochwertiges Carbon-Paddle, das ist echt wie so eine Armverlängerung. Ne? Man wird wirklich eins mit diesem Paddle. Ne?
Liegt man da preislich? Nur so mal ganz random reingeworfen. Ich habe keine Ahnung.
Da kriegt man schon mittlerweile hier bei Decathlon oder so. Ich weiß, Decathlon ist nicht so besonders beliebt oder so, aber ich muss sagen, also die haben ein super verstellbares Carbon-Paddel da für unter 180 Euro, glaube ich. Und verstellbar ist super für, wenn man einsteigt in den Sport, weil dann kann man erstmal rausfinden, was man überhaupt für eine Länge bevorzugt. Ne, und dann kommt es auch noch auf das Brett drauf an. Wenn man jetzt auf dem Aufblasbahn steht, dann steht man höher und dann braucht man das Paddel auch was länger. Und wenn man auf so einem kleinen Wave-Sub steht, teilweise Subs, die sogar untergehen, wenn man gerade nicht paddelt, dann braucht man ein mega kurzes Paddeln. Ne? Also diese Pi mal Daumen-Formel ist halt ungefähr 20 Zentimeter länger als deine Körperlänge, ne? Wenn du das Paddel neben dir stellst auf dem Boden.
Ne, sagt auch wieder man, ein guter Punkt.
Ja, sagt man so. Und man kann dann, sagt man ja so, kann man so zweimal Hang Loose Zeichen übereinander, über den Kopf, das ist dann ungefähr die Paddellänge, die man so standardmäßig braucht. Ne? Aber das, wie gesagt, das variiert nochmal von Board zu Board, ne? Wie tief das Board im Wasser liegt. Und dann auch, ob du jetzt in der Welle paddeln willst oder entspannt paddeln möchtest oder so Racing paddelst, ne? So, und in der Welle hat man auf jeden Fall so kurz wie möglich, sage ich mal. Weil gerade wenn du eine steile Pocket hast oder sogar eine Tube fahren willst oder so, dann ist ein langes Paddel einfach nur sperrig, ja. Dann, ne, und diese Paddel sind, also teilweise wiegen die nur 200 Gramm, 200 oder na, ich glaube 200 Gramm ist ein bisschen, aber nicht mehr als 400 Gramm, ja, also das sind dann maximal 3-4 Tafeln Schokolade, die du da am Kopf kriegst, ne, also ne, falls du das beim Wipeout das irgendwie, also ich habe mit einem Paddel habe ich noch nie dass mir das wehgetan hat oder so oder jemand anderen. Ich habe das Paddel schon öfter mal verloren beim Wipeout in großen Wellen. Das ist mir schon mal passiert. Meistens wurde es angespült dann irgendwann an Strand oder es hat ein Mitsurfer gegrabt und mir konnte es mir dann im Line-Up wiedergeben. Mir ist aber auch schon mal ein Paddel gebrochen. Und ein Kollege von mir, dem ist das Paddel mal richtig auch genau an der Hand gebrochen. Da hat er sich ein bisschen die Hand verletzt.
Okay.
Hatte so einen Cut gehabt von diesen Carbonfasern. Ne? Aber das passiert echt super selten. Ne? Also meistens.
Ja, es kann immer irgendwas passieren, ja. Weißt du? Das sind halt totale Banalitäten. Wie oft habe ich mein Surfboard schon in meine Fresse bekommen? Ich habe gerade eben meine Zähne reparieren lassen, weil ich mir da mal ein Stück weggeschlagen habe.
Oh, also, okay, ja.
Von dem her, also, wie soll ich sagen, das sind ja fast schon zu vernachlässigende Verletzungen.
Ja. Mir ist auch noch nie eine Leash gerissen, tatsächlich. Der Andi hatte auf jeden Fall aber auch extra einmal gefragt, wie oft dir schon eine Leash gerissen ist. Ich habe keine Ahnung, ob das beim Suppen irgendwie was anderes ist als beim Wellenreiten.
Ja, mega oft schon. Mega oft. Also, Leash ist mir schon, also ich nehme aber auch gerne so klein und so kurz und so dünn wie möglich. Ja, also jetzt keine Competition Leash, so vom Shortboarden oder so, aber schon so lang wie nötig, also dass sie gerade mal maximal so lang ist wie das Brett selber. Mhm. Eher vielleicht doch, also nicht länger als das Brett. Außer die Welle ist was größer, dann nehme ich auch mal gerne etwas größere Leash. Und aber ist schon, ja, ganz oft also Fin Cuts habe ich gehabt, aber auch dass die genau da an der Verbindung an dem Gelenk gerissen ist. Ich hatte auch sogar ein paar Garantiefälle schon gehabt, also da habe ich tatsächlich eine neue Leash bekommen.
Okay. Aber liegt das dann an dem Gewicht des Bretts einfach, dass da mehr zieht und die schneller reißt?
Nee, das Gewicht nicht, das ist, ich denke mir eher das Volumen, die Fläche. Ja. Das Wasser, die Welle greift sich das Brett und dann, weil meine Boards, die wiegen nicht viel. Also die sind so zwischen 6 und 7 Kilo. Ja.
Aber die Angriffsfläche.
Die Angriffsfläche ist höher, ja.
Ja, stimmt, macht Sinn.
Ja. Also ein Wellenreitbrett liegt so bei zwischen 3 und 5 Kilo, nur so in der Relation, je nachdem, ob es ein Longboard oder ein Shortboard ist.
Ja, und deswegen, das war auch so ein Ding, also ich hatte auch mal den einen oder anderen Wellenreiter oder hier mit Longboards, die sich dann aufgeregt haben über mich, hier, du bist gefährlich, dein Brett ist riesig und schwer und so. Und dann haben wir mal am Strand da mal Vergleich gemacht und da hatte der sein Longboard, das war dann fast 20 Kilo, weil es auch schon 1000 Mal repariert war und mein Brett, ne, das federleicht, konnte es mit einem Finger so hochheben, ne, und auch die Kanten vom SUP, die sind ja viel dicker, wenn dich mal da dran stößt, das ist nicht so krass, als wenn so eine Kante vom so eine scharfe Kante vom Shortboard oder vom Longboard abkriegst. Mhm. Ne? Also das ist alles so ein bisschen relativ, diese Ängste. Klar, es gibt wirklich die Riesenplanken, ne, wie ich auch da am Anfang in der Welle war, diese 10, 11 Fuß Dinger. Und ja, dann brauchst du auch so eine Panzerleash, ne, die mindestens so 10 Millimeter dick ist oder und das ist wirklich, aber mit solchen Dingern sollte man sich wirklich fernhalten von den Wellenreitern. Ne? Also generell von allen sollte man sich damit fernhalten. Also da sollte man sich wirklich ein Plätzchen mal raussuchen, wo man da mal alleine und ungestört ist, dass man da mal entspannt da üben kann und, ne, und die ist ja auch für einen selber dann entspannter, als wenn man sich da ganz halt aufpassen muss auf andere und sich da stresst und so.
Letztlich steht ja und fällt wie bei auch bei allen anderen Sachen eigentlich damit, dass man sein Brett beherrschen muss, ne, und irgendwie nicht ständig vom Brett beherrscht wird. Also ja, halt irgendwie weiß, was man tut und irgendwo, ne. Und
ich finde es ein Supper nicht gefährlicher wie ein Surfanfänger, der mit einem Longboard rauspaddelt, muss ich zugeben. Also ja, die Finnen sind bei allen Brettern die gleichen, die sind gleich gefährlich, die sind beim Sub genauso aus Carbon, Glasfaser, whatever, je nachdem, was gerade einem beliebt. Und das ist, die Finne ist ja mehr oder weniger fast schon das Gefährlichste. Also ich muss ja wirklich zugeben, wenn ich mir mal richtig wehtan habe mit einem Surfbrett, dann war es immer die Finne, wo mir irgendwie ein Cut ins Gesicht oder whatever. Und die ist überall die gleiche. Und von dem her, klar, die Reichweite, weil das ja ein Punkt war in der Frage, aber Alter, ein Longboarder hat die gleiche Reichweite. Oder wenn ich mit meinem 10-Fuß-Glider draußen bin, ja, mit einer 10er Leash, da habe ich den gleichen Faktor der Gefährlichkeit wie ein Supper. Und dann surfe ich so eine ultra-slimme Flex-Fin drin, die ist so, das ist quasi, das ist ein Rasiermesser. Also ich habe mich selber mit der schon aufgeschnitten. Ja, ja, es ist so. Ja. Ja. Also von dem her weiß ich jetzt nicht, ob das ein Punkt ist. Da muss ich tatsächlich das SUP mal in Schutz nehmen. Also gefährlicher ist auf gar keinen Fall meines Erachtens wie ein, da finde ich jeden Foiler gefährlicher, vor allem die Prone-Foiler, wo dann unerwartet auf einmal dieses Ding sich anhebt beim Paddeln und da dann unten dieser fette Carbonshebel dran hängt, der wirklich messerscharf ist.
Ja.
Und sie surfen oft richtig lange Leashes, die Foiler, weil sie selber Angst haben vor ihrem Scheißteil. Also da hatte ich in Dänemark echt schon komische Situationen. Wenn man es halt nicht kommen sieht, auf einmal hebt sich dieses Ding aus dem Wasser, dann verkackt der Dude einen Take-Off, weil er selber erstrickt, schießt das Ding nach vorne weg und du liegst ja deutlich vor dem Foiler.
Ja.
Und du guckst gerade so in Richtung kommende Welle und dir fliegt dieses Säbel entgegen. Also muss ich sagen, da Supper, Hate hin oder her, da muss ich da mal echt in Schutz nehmen. Da finde ich, ist jeder Longboarder gleich gefährlich. Also.
Ja.
Jawohl, Fabi bricht die Lanze für die Supper im Line-Up. Keine größere Gefahr als andere SurferInnen. Ich würde gerne noch einmal den Punkt Landlocked-Dasein in den Vordergrund stellen, wo das Sub ja eine tolle Alternative darstellt. Denn das ist ja was, was bei uns auch immer ein gutes Stück weit mit im Fokus steht. Und in dem Zusammenhang möchte ich dich da draußen auch noch einmal auf unser erstes Wellenlänge Landlocked Surfcamp aufmerksam machen. Das startet nämlich vom 10. bis 12. Juli am Steinhuder Meer im Raum Hannover. Ein Spot, an dem man mit Sicherheit auch gut suppen kann, obwohl hauptsächlich Kiter und Co. unterwegs sind. Ich habe schon öfter mal angesprochen, deshalb heute auch nur kurz. Wir haben vor, da in gemütlicher Runde aus der Community raus ein kleines Camp zu veranstalten, sind am wirklich coolen Board Surfers Paradise nun da gelandet. Der Ralf ist da der Inhaber, ein super entspannter Typ, der da echt einen tollen Platz geschaffen hat. Man ist mitten in einem schönen Kieferwald, hat also ein bisschen was von Pinienwald in Frankreich und fühlt sich wirklich ein gutes Stück weit wie im Urlaub. Dazu bieten die selber da eine ganze Menge Dinge an, rund um Wassersport auf den Steinhuder Meer. Vor allen Dingen ist der Ort aber einfach mega lässig und entspannt. Fast alles in DIY geschaffen. Die waren, als ich zu Besuch war, gerade am Werkeln und haben da gerade die Tresen auch neu aus Holz gebaut und haben da wirklich ein tolles Ambiente geschaffen. Wir haben vor, dort 1 bis 2 Tage, jeder wie er Zeit hat, ein bisschen zu networken und zu trainieren, sag ich mal. Geplant ist unter anderem ein kleiner Paddle-Workshop,
mit Marcel, einem VDWL-zertifizierten Surflehrer, ein Balanceboard-Workshop mit Josh von Wattwurmboards. Andy Brent wird aller Voraussicht nach eine kleine Lesung aus seinen Borderlines-Romanen halten. Ich mache den Camp-Puppy, werde am Samstag ein bisschen was Outdoor kochen, wo ich natürlich gerne Hilfe in Anspruch nehme, dass wir ein gemütliches Essen zusammen haben. Surf-Yoga ist eine Möglichkeit in Anspruch zu nehmen. Und nicht zuletzt, das Ganze soll kinderfreundlich gestaltet sein, also auch für Familien. Und der Sebastian, mit dem ich das Ganze zusammen organisiere, will auch ein bisschen was für die Kinder starten in Sachen Kinder-Surf-Action. Er hat da ein paar große Soft-Tops, die er entsprechend ausrüstet, dass man da am See eine ganz coole Action für die Kinder macht. Ich will gar nicht zu viel verraten, das wird, glaube ich, eine echte Gaudi für die Kleinsten. Generell ist der Platz super kinderfreundlich mit Spielplatz und Bobby-Car-Rennstrecke und ähnlichem. Schau gern bei uns in der Community vorbei. WhatsApp-Gruppe derzeit noch. Müsstest uns also deine Handynummer schicken. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal wieder an alle, die uns dieses Vertrauen mittlerweile geschenkt haben. Anmelden solltest du dich bis zum 21. Juni, also zeitnah. Danach ist das vermutlich auch noch möglich, aber bis dahin haben wir diesen Campingplatz quasi reserviert. Unterbringung ist individuell möglich. Campervan, Wohnwagen, Zelt oder auch Bungalow, die man dort mieten kann. Da ist vieles möglich. Ich würde mich mega freuen, da den einen oder anderen von euch da draußen zu sehen. Fabi ist leider nicht am Start, weil er unterwegs ist. Aber er wird beim Folgetermin im Oktober dabei sein. Da wollen wir dann nämlich nach Sylt und noch ein wirkliches Surfcamp veranstalten. Auch das kannst du dir vielleicht schon ein Stück weit den Termin reservieren. Da soll es nämlich von 16. bis 18. Oktober hingehen. Für weitere Infos gerne schreiben. Und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch, gleich nachdem ich noch kurz mich bei Markus von Freaks of Fashion für das Titelbild bedankt habe. Markus hat für jede Boardsportart das Passende auf jeden Fall im Repertoire. Schaut doch mal bei freaksoffashion.com oder auch seinem Instagram-Account vorbei. Lohnt sich immer. Weiter geht's.
Werbung Ende.
Eine Frage, die so in Richtung Paddeln und Technik auf jeden Fall, denke ich, noch sich fast jedem erstmal stellt, wenn man darüber nachdenkt, in größere Wellen mit einem Sub zu gehen. Wie macht man das denn genau, wenn man damit jetzt rauspaddelt wirklich? Also an manchen Spots, ja, hast du vielleicht so einen sauberen Channel, dass du auch einfach irgendwie gemütlich rauskommst, aber so durch eine Welle durchtauchen oder so ist ja nicht drin mit einem Sub, würde ich jetzt mal sagen. Ne?
Tatsächlich ist das auch möglich. Ne? Es gibt da, also die jetzt hier aus dem Profizirkus der Subsurfer, da sind tatsächlich welche dabei, die so kleine Boards fahren, die, wenn sobald die nicht paddeln, tauchen die, gehen die unter. Okay. Und die haben es tatsächlich drauf, wenn die rauspaddeln da, und da baut sich die Welle vor denen auf, die drücken das Sub dann nochmal extra mit ihrem Körpergewicht komplett stehend unter Wasser und lassen sich quasi die Welle über sich drüber brechen und tauchen dann hinten aus der Welle wieder raus. Es gibt nicht viele, die das drauf haben oder 100% drauf haben. Auf YouTube findet man leider ganz wenige Videos. Also man muss das mal eingeben. Okay. Es gibt auch einen speziellen Begriff dafür. Ich habe den ja gerade leider vergessen, nicht auf dem Schirm, aber so, wenn man mal eingibt, Stand-up, Paddle, Duck Dive oder so, da sieht man den. Das erste Mal habe ich das gesehen damals bei Kai Lenny. Den kennt ihr wahrscheinlich auch.
Ja.
Mhm. Und der ist ja eh so ein Vorreiter. Also der hat ja vieles in Sachen Sub so das erste Mal gemacht. Der war auch so der Erste, der so ein Video hatte mit so einem Aerial, mit einem Sub gesprungen und solche Sachen. Und das sieht unheimlich geil aus, ne? Wenn da einer mit einem Sub so ein Duck da, also stehend durch die Welle paddelt und dann so am Wellenrücken so hin.
Aber man legt
sich
dann schon, während des Duck Dives legt man sich dann schon hin oder
die bleiben die ganze Zeit stehen.
Das wirkt ja wie aus so einem Science-Fiction-Film.
Ja, das bricht einem, das ist quasi wie dieser Neckbreaker, wenn man sich mit dem Rücken zur Welle steht, sage ich mal, und die sich in den Nacken reinbrechen lässt. Da steht man ja mehr oder weniger danach auch noch an der gleichen Stelle. Und ungefähr so, glaube ich, kann man das ein bisschen beschreiben,
ja,
mit dem Sub.
Also genau, das nur sieht umgekehrt total, quasi.
Ja, ich habe das bei Kai Lenny nämlich auch gesehen.
Ja.
Das ist ziemlich krass, wenn er halt da seine komischen Riesendinger da immer surft und subt, was ich eh unmenschlich finde. Da macht er so krasse Faxen damit.
Gut, bei so großen Wellen geht das dann nicht mehr, ne? Das, ich sag mal so bis Head High ungefähr. Wenn die Welle noch größer ist, ich glaube, das funktioniert dann nicht mehr. Da reißt dich die, da hat die, da kommst du nicht stehend, weil die paddeln ja wirklich im Stehen durch die Welle durch.
Okay, und ich denke mir, das muss einen ja dann nach hinten reißen, wenn man
ja, so viel Angriffsfläche du ziehst dich mit dem Paddel nach vorne, ne?
Okay.
Krass. Aber wie gesagt, die Welle darf nicht zu krass sein, das, dann geht es auch nicht mehr. Dann kann man, da bleibt einem nichts anderes übrig als das Brett. Also was noch sehr gut funktioniert, Vollgas gegen die Welle rauspaddeln und dann kurz bevor die bricht, das Brett mit den Füßen über die Welle schnippen. Also nach vorne, also man paddelt Vollgas, geht dann einen Schritt nach hinten aufs Brett. Idealerweise hat man so ein Tailpad hinten drauf und schnippt das Brett dann über den Kamm drüber noch. Wird dann selber zwar gewaschen, aber das Brett ist schon über der Welle drüber.
Ah ja, okay.
Ist schon hinter der Welle. Das klappt eigentlich sehr gut. Das muss man auch ein bisschen üben. Und das kann auch manchmal in die Hose gehen, ja, wenn man das Timing nicht richtig hinkriegt, ne? Aber so verletzt oder so habe ich mich dabei bisher noch nicht. Also meistens liegt man dann also auf jeden Fall unterm Brett.
Das heißt dann, du musst dann schnell wieder aufs Brett drauf, wieder, wenn jetzt ein Set gerade kommt und du die erste Welle damit geschafft hast, dann musst du schnell wieder aufs Brett drauf und das Gleiche nochmal machen, so ungefähr.
Ja, genau, ja.
Ist ja auch ein ganz schöner Hassel dann, wa?
Ja, ja, das ist mit einem SUP rauspaddeln ist wirklich ein Hassel. Das ist wirklich ein krasses Workout. Ich habe auch manchmal eine Stunde gebraucht, bis ich rausgekommen bin. Hatte ich auch schon mal so eine Situation in La Parette oder so zum Beispiel, wo kein Channel ist. Ja, echt eine Stunde, die ganze Zeit immer gepaddelt, immer wieder zurückgeworfen und nochmal und nochmal und nochmal. Und irgendwann ist man dann draußen und dann bleibt man draußen. Ja, dann, wenn man dann eine Welle catcht, dann steigt man halt früh genug wieder aus der Welle raus und dann, was auch immer schwierig ist, ne, wenn man dann einmal eine geile Welle hat, so, dann will man die auch dann immer bis zum Ende abreiten. Und dann muss man sich selber immer in den Arsch treten, so, nee, jetzt aber raus, sonst hängst du dann wieder im Showbreak fest.
Das ist aber einer der Gründe, warum ich gern Shortboarden gehe, wenn Supper draußen sind.
Ja,
die Supper dann oft früh aussteigen und dann kann man sich irgendwie ein bisschen in die Inside liegen. Also wenn Supper draußen ist, dann gehe ich auf jeden Fall nicht mit dem Longboard raus, weil das kollidiert, finde ich, total.
Ja.
Da nehme ich dann immer irgendwie ein Shortboard oder ein Fisch oder so und wenn der Supper dann draußen ist, dann schmeiße ich mich halt rein.
Ja, stimmt. Und da kommen wir jetzt, ist ja auch eigentlich ist besser, wenn das Line-Up komplett durchgemischt ist. Von jedem so ein bisschen. Weil wenn alle mit demselben Equipment draußen sind, dann ist man sich echt so ein bisschen im Weg, weil dann sitzen alle genau am selben Peak und wollen die Welle genau an derselben Stelle anpaddeln. Und wenn die unterschiedliches Zeug haben, dann verteilt sich das alles so ein bisschen meistens, ne?
Ja, man sollte manchmal ein bisschen mehr Liebe finden für andere Surfcrafts. Ja. Also ich ertappe mich zwar auch manchmal immer wieder dabei, wo es mir auf den Sack geht, irgendein verschiedenes Vehikel auf dem Wasser, aber im Endeffekt, ey, manchmal hat es auch einen Hintergrund, warum jemand subbt oder so. Zum Beispiel, ich habe auch mal jemanden kennengelernt, der ist einfach mittlerweile zu alt, tut sich mit dem Take-Off schwer, hat sich da irgendwie zu oft den Rücken blöd verzogen beim Take-Off und hat dann irgendwann so beschlossen, so okay, er nennt es immer Altherren-Paddeln, das finde ich irgendwie ganz charmant. Und hat dann sich dann irgendwann einen Sub gegönnt und ey, ich war mit dem super oft in Dänemark oben in Hanstholm draußen. Der konnte es auch nie fassen, dass ich gern mit ihm surfen gehe, weil ich und so und ich meine so, ey, ist doch cool so, du surfst doch trotzdem. Wir haben trotzdem irgendwie eine coole Session, das ist doch beides Surfen. Ey, das Suppen geht ja im Endeffekt auch super weit zurück, wenn man da mal in die Historie schaut. Die Hawaiianer suppen schon eine ganze Weile. Also,
ja,
das ist nichts Neues.
Nee, das ist ja sogar wahrscheinlich sogar noch älter als das traditionelle Surfen. Ne? Es gibt ja da aus der Geschichte so Übertragungen da hier von Captain Cook, ne, und so, der hatte damals die ersten polynesischen Ureinwohner da beobachtet, wie die da auf den Wellen tanzten und so. Und da hatten die tatsächlich einen Paddel in der Hand eigentlich.
Mhm. Ja.
Und das war auch so ein
Strohdinger haben die doch dort.
Ja, ja, genau, diese Stroh.
Die haben wie so Strohballen.
Genau, ja. Und das ging eigentlich mit dem Paddel besser und das waren auch also eigentlich hatten die alle einen Paddel damals gehabt. Ja, das ist dann leider so ein bisschen in der Geschichte verloren gegangen. sagen viele, nee, Surfen ja, war erst da, deswegen hat Surfen hier Vorrang. Und
so, ne? Das Wellenreiten wird vielleicht zu arg romantisiert. Ja, das ist ja ein Grund. Wie auch, also keine Ahnung, das kann ich mir schon vorstellen, weil das, was man romantischer findet, dann blendet man vielleicht auch was anderes aus. Wie es wirklich war, wissen wir ja eh alle nicht. Das wissen wir ja echt nur aufgrund von Höhlenmalereien und irgendwelchen Niederschriften, aber ja, ich kann mir das schon auch gut vorstellen, weil ein Paddel eigentlich das logischere Ding ist, weil Ruderboot, da hatten die auf jeden Fall schon, kann ich mir vorstellen.
Habe ich auch gerade gedacht, das macht eigentlich voll Sinn, dass man erst auf die Idee kam, das auch mit einem Paddel zu bewerkstelligen, als sich dann irgendwie auf das Brett zu legen, mit den Händen zu paddeln und aufzustehen. Also ja, habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, aber macht voll viel Sinn.
Naja, also die müssen ja ihre Boote irgendwie stranden und wie hat man das damals gemacht? Man ist mit dem Boot in eine Welle reinpaddelt und hat das Ding auf Strand laufen lassen. Ja. Das ist ja mehr oder weniger schon, nur dass man sitzt dabei, das ist dann Sit-Down-Paddling und dann sind die Leute dabei mal aufgestanden und dann was? Stand-Up-Paddling, keine Ahnung.
Ja, dieses Sitzen, das ist auch so eine Sache, also da kriege ich immer die Krise, wenn ich Leute im Knien beim Paddeln sehe, weil das ist, ich mache das auch manchmal, wenn ich den Kleinen mit auf dem Brett habe, dann auf dem Aufblasbaren, ja, wenn es ein bisschen wackeliger ist oder so, dass ich dann nicht mit dem ins Wasser falle oder so. Aber ich kenne auch wirklich ein paar gute Supper, also die Wellen abreiten und so, und dann knien die, fahren die, paddeln die in Knien zum Beispiel raus ins Line-Up und so. Und das sieht dann immer so, oh, da kriege ich immer so die, da fehlt so ein bisschen die Ästhetik da manchmal. Also kriege ich immer so innerlich so ein bisschen die Krise, weil ich dachte, ja, Digga, du kannst doch stehen, weil die sind dann einfach zu faul, weißt du? Die, ja. Und ja, das sieht irgendwie immer ein bisschen komisch aus. Und das geht eigentlich auch nur bei Boards, die sehr breit sind. Ne? Also wenn man jetzt so ein schmaleres Board hat, da geht das eigentlich, oder gerade zum Sub, was auch untergeht, da geht das eigentlich nicht mit dem Knien. Dann ist wirklich besser, wenn man steht und dass man auch möglichst genau in der Mitte steht, wo das meiste Volumen vom Brett ist. Und dann auch nicht so breitbeinig, sondern die Füße eher enger, also maximal hüftbreit, ja. Das sieht man auch bei vielen Anfängern, dass sie sehr breit auf dem Brett stehen, weil das irgendwie suggeriert dann mehr Balance. Das ist aber, stimmt aber eigentlich nicht. Das ist genau das Gegenteil. Es macht das Ding eigentlich noch kippeliger. Also besser ist immer so weit mittig wie möglich zu stehen. Das sieht dann auch wirklich was besser aus.
Es ist ja auch ganz logisch, es ist ja das Hebelwirkungsgesetz. Wenn ich weit außen stehe, dann habe ich einen großen Hebel, heißt ich kippel schnell. Stehe ich auf dem Balance Point, dann ist das Ding weniger kippelig. Also das ist dann irgendwie, das ist dann zu wenig nachdacht, meines Erachtens.
Genau, und nochmal zum Rauspaddeln im Line-Up. Also das gehen halt die klassischen Sachen auch, die man jetzt beim Longboard, also einmal das Brett rüberschnippen über die Welle mit den Füßen. Das sieht man auch manchmal bei Jamie O'Brien, der macht das, wenn der dann mit mehreren Brettern rauspaddelt. Paddelt der, hat das Shortboard auf dem Softboard drauf liegen und dann kommt ihm die Welle entgegen. Dann nimmt das steht auf, nimmt das Shortboard schnell in die Hand, schnippt das Softboard über die Welle drüber. Und das kann man auch ganz gut mit dem Sub machen. Da kann man das auch mal mit dem Paddel nochmal unterstützen, dass man da so ein bisschen Hebel hat. Dann kann man natürlich auch so eine Turtle Roll machen, wobei das Sub ist ja schon breiter, das ist so ein bisschen, und man muss ja auch noch irgendwie das Paddel festhalten. Aber theoretisch geht das auch noch. Oder man steigt schon vorher ab und greift das Sub hinten am Tail und schiebt das, wenn die Welle schon gebrochen ist, das Sub von hinten über das Weißwasser so drüber. Dann wird man zwar selber auch wieder gewaschen, man hat aber das Brett schon mal über der Welle drüber. Es wird dann nicht nochmal mitgerissen. Ne? Das, oder man paddelt einfach im Liegen auch raus. Ne? Man klemmt sich das Brett, das Paddel unter die Brust. Also dieses Paddelblatt unter die Brust und paddelt dann einfach im Liegen, so prone mäßig raus wie ein Wellenreiter. Ne?
Was ich jetzt dabei denken würde, vielleicht der Vorteil ist, ne, dass man mit so einem Brett dann viel Auftrieb hat und schnell paddelt, ne, also schnell vorwärts kommt und vielleicht so ein Set dann irgendwie auch schneller überwinden kann, wenn man es kann, als mit einem, ja, also mit einem Shortboard ist man sehr langsam, ne, erstmal, bis man da ins Gleiten, ins Paddeln kommt. dass man da vielleicht dann einen gewissen Vorteil hat, um das zu kompensieren, dass man die Riesenplanke irgendwie da durch muss. Ne?
Ja, je nachdem, ne, wie stark die Strömung ist und wie viele Wellen da reinkommen und so. Also mich haben auch oft die Shortboarder doch oft überholt auch, ja, weil die dann doch diese Duck-Dives immer machen können und so. Ja. Es kommt drauf an, es ist immer sehr unterschiedlich und dann auch auf das Level und so. Ich ist schwierig zu sagen. Also ich würde gar nicht sagen, also erst das SUP, die Welle immer früher anpaddeln, ist so ein Trugschluss. In verschiedenen Situationen passt das schon, aber man kann das nicht so verallgemeinern. Und auch, dass SUP schneller draußen sind im Line-Up, das ist auch, weil dieses Brett, wenn sie dann mal gewaschen werden, dann auf jeden Fall viel heftiger. Also man wird viel weiter nach hinten zurückgezogen wieder von dem Weißwasser, als jetzt mit so einem kleinen Brett, ne?
Das ist ja ähnlich, wie wenn man mit einem riesen Foamy versucht, rauszukommen. So, vielleicht
können
sich da viele, viele mal reinversetzen. Aber mit einem 9-Fuß Foamy mit 150 Litern versucht rauszupaddeln.
Klar.
Und da wäscht einen Set mit, dann merkt man, dass die Leash erstmal ordentlich am Fuß zieht.
Ja. Ganz genau.
Ja. Ja, spannend. Die Punkte, die ihr so mit Knien und sowas angesprochen habt, war lustig. Ich habe gerade mit meinem Bruder telefoniert vorher. Der meinte auch witzelnd, er hat gerade unsere aktuelle Folge gehört und wundert sich immer wieder, wie oft er hier vorkommt, in kurzer Erwähnung. auf jeden Fall haben wir auch drüber gesprochen, so dass wir jetzt gleich SVP-Podcast haben. Und meinte halt auch so, ja, für mich erschließt sich, er hat auch ein SUP und nutzt das ab und zu mal, denkt sich aber auch dabei oft, ich nehme das lieber im Knien, weil ich mit dem Stehen immer anstrengend ist, eigentlich bequemer im Sitzen. Wenn ich schon ein Paddel habe, dann ist es doch eigentlich ein Boot fast schon, da sitze ich doch lieber. Und das ist auch so eine Frage, die ich mir schon manchmal gestellt habe, auch wenn man gerade so Long-Distance-Sachen macht, ne? Wir hatten ja auch bei dem vorletzten Gast, war der Michael Walter, mit da, der hauptsächlich segelt, aber viel mit dem SUP unterwegs ist und auch so umweltaktivistische Sachen macht, also Ozeanüberquerung, um dabei irgendwie so ein bisschen auf Klimawandel und Ähnliches aufmerksam zu machen. Ich habe den übrigens auch schon eingeladen, darüber nochmal eine Sonderfolge zu machen, sage ich hier schon mal gespoilert. Auf jeden Fall frage ich mich da dann auch, ne? Der ist ja in so einem fetten SUP unterwegs, das fast schon ein Boot ist, weil es auch so ein bisschen wie so ein bisschen Reling hat, wenn er da wirklich eine lange Zeit unterwegs ist. Warum setze ich mich da nicht einfach hin? Ist das nicht viel bequemer und viel praktischer?
Ja, weil das Stehen ist ja schon besser eigentlich als dieses Sitzen, ne? Das Sitzen ist ja das neue Rauchen, ne? Sagt man ja auch. Und man merkt das ja auch bei den Wellenreitern oft, die dann die ganze Zeit da sitzen im Line-Up, so frustriert da sitzen, immer mehr in sich zusammensacken, ja, umso länger dann keine Welle mehr kommt, dann kriegt man, klar, da kriegt man auch schlechte Laune, ne, und dann geht einem auch schnell so ein Stand-Up-Paddle auf den Sack, ne. Jetzt mal, no front, jetzt, ja, also ich gehe auch viel Wellenreiten, und deswegen kann ich ja das auch ein bisschen nachvollziehen und so. Und das ist tatsächlich so, also Suppen macht einen wirklich glücklich. Also es macht echt happy. Mhm. Also das ist so eine Stunde auf dem Supp, danach bin ich auf jeden Fall viel mehr stoked als eine Stunde Wellenreiten. Ne? Auch wenn
Würdest du sagen, das liegt dran, weil es einfacher ist?
Nee, es ist ja gar nicht einfacher unbedingt. Also die Hürde bei kompletten Einsteigern in die Welle reinzukommen, die ist einfacher, aber dann letztendlich, wenn man so ein also ambitionierter Stand-Up-Paddler ist und dann auch so ein kleines Brett fährt, also quasi ein Sub-Shortboard, die haben ja auch dann ungefähr dieselbe Shape wie ein Shortboard, dann kommt man ja auch nicht mehr schneller in die Welle rein und alles. Ja, dann ist man auch auf demselben Level im Line-Up wie die Shortboarder. Und man hat ja die ganze Zeit auch mit der Balance zu kämpfen. Aber das ist halt das Ding. Man sitzt nicht, man steht die ganze Zeit, ist immer in Bewegung die ganze Zeit. Und dadurch ist man dann, auch wenn dann die Welle kommt, kann man dann auch besser zuschlagen, sage ich mal. Weil man eh schon on fire aktive. Ist.
Das, ne? Ist spannend. Spannender.
Ne? Und einem wird auch nicht so schnell kalt. Deswegen Supper haben oft auch die Longboarder, die sitzen da oft mit einem dicken Neo, ja, und der Supper, der paddelt dann mit der Boardshorts oder mit dem Shorty vorbei, so, ne?
Stimmt, das ist mir auch schon mal aufgefallen.
Ja, man ist halt ganz, ja,
man steht halt da in der Sonne.
Das auch noch, ja. Allerdings steht man auch, wenn's was windig ist, steht man dann auch im Wind, ne? Gerade wenn Offshore ist oder so. Da kann es auch ganz schön zugig werden auf dem Sub, ne? Aber sonst, man ist halt ganz Zeit in Bewegung oft und dadurch hält man auch oft länger durch. Also also mit dem Sub, da bin ich manchmal, war ich wesentlich länger im Wasser gewesen als dann mit dem Wellenreiter. Ne? Dann mit dem Wellenreiter war ich dann nach 2 Stunden manchmal schon platt, aber gar nicht, weil ich so viel Wellen genommen habe, sondern weil von dem Sitzen und Warten. Ne? Und mit dem Sub bist halt immer da im Rumeiern, immer ein bisschen, ne? Du kannst dich auch auf dem Sub hinsetzen und dann, aber das ist ja blöd dann. Warum? Ich kann noch stehen und dann kann ich gucken, was sind da für Fische unter mir, ja, manchmal, oder wie sieht das Riff aus oder so, das ist auch interessant, ne? Man hat ja einen ganz anderen Winkel als die Wellenreiter und
Das ist ein super interessanter Aspekt, den habe ich auch nicht drüber nachgedacht, weil also kommt mir jetzt auch so ein bisschen so die Idee, dass ich, und das muss ich auch relativieren ein Stück weit gleich, dass ich ja auch eigentlich super diesen meditativen Charakter des Surfens schätze, ne? Dass ich dann draußen im Line-Up sitze und vielleicht auch einfach mal da ein bisschen chille und mir es da gemütlich mache, bis ich dann wieder die nächste Welle nehme. Aber gerade wenn die Bedingungen halt so sind, dass dann halt auch nichts kommt, dann wird das schon oft mega nervig, ne? Und das ist ja leider auch nicht ganz selten der Fall, dass man dann irgendwie es endlich geschafft hat, rauszukommen und naja, dann sind die Bedingungen aber doch nicht so einfach, wie man es dachte und kriegt man eine Welle nicht und dann sitzt man da halt. Und
ja.
Da kippt dann der Punkt, wo es meditativ schön ist, dann auch doch durchaus mal um in den Bereich, wo du denkst, scheiße, was mache ich hier eigentlich so ungefähr? Und wenn du dann mit einem Sub unterwegs bist und dabei immer aktiv bist und es vielleicht dann noch etwas leichter hast, die schwierigere Welle zu kriegen, ja, es war spannend. Ich habe nie drüber nachgedacht.
Ja, man kann auch zum Beispiel an so Spots, wo dann jetzt hier, wir haben hier einen Spot in Fuerteventura im Süden in Jandia. Wenn da Swell ist, da kommt manchmal nur alle 20 Minuten Set.
Ja.
Dann sitzt du da und mit einem SUP, da paddel ich einfach mal. Manchmal legt da noch ein Segelboot vor Anker oder so. Dann, oh, komm, jetzt, da war jetzt gerade ein Set durch. Ich paddel mal eben zum Segelboot, guck mir das ein bisschen an, sag dir mal kurz Hallo. Kaffee trinken und dann wieder zurück. Ne? Oder siehst auch oft Fische, Rochen, ne, und Haie auch, ne, also immer ein bisschen Ausschau halten, was schwirrt da so unter mir rum. Also da
habe ich auch die Füße aus dem Wasser draußen, da kann der Hai nicht anknabbern.
Ja, mir ist aber schon mal ein Hai gegen das Brett geschwommen, also so ein kleiner Hai, so ein Glatthai, der ist genau gegen die Nose von meinem Sub, den habe ich schon anschwimmen sehen und ist ein Dong. Genau. Hat er mich angeguckt mit seinen glubschen Augen und dann ist er wieder weg. Und auch mal einen richtig großen Hai, den hätte ich als Wellenreiter nie gesehen. Ja, das ist direkt unter meinem, parallel zu mir, der hatte mich dann überholt quasi. Also unter meinem Brett so durch und kam dann so vorne raus. Der war bestimmt 3 Meter lang oder so. Und,
bleib ich doch lieber beim Wellenreiten.
Ich sage, wäre ich froh, wenn ich das Ding nicht sehe.
Ja, also, ne, und das ist auf jeden Fall, man hat immer was zu tun mit dem Sub. Also wenn man sich, gibt natürlich auch Supper, die setzen sich dann auch hin oder so, aber muss ja, warum? Und wenn du das jetzt als Shortboarder oder so, wenn du dann auf einmal auf die Idee kommen willst, da so rauszupaddeln, was macht der denn da jetzt? Und so, was, so als Paddler, Stand-Up-Paddler, kannst du das da einfach machen. Der paddelt halt da, ne? So wie jeder andere Paddler auch, ne? Das vermittelt einem auch so ein Freiheitsgefühl irgendwie, die ganze Sache, dieses Setup, ne, mit dem Paddel zusammen. Man hat so ein Freiheitsgefühl auch, so wie beim Windsurfen. Man hat das Gefühl, ja, ich kann jetzt überall hin paddeln. Ich kann hier und da, ich paddel mal in den Hafen rein oder was auch immer, ne? Kann man ja theoretisch machen.
Ja, ich hatte ja schon immer Bock, mal mit meinen Hunden zu paddeln.
Ja, das ist auch geil. Habe ich auch gemacht mit meinem Hund. Dann auf dem Inflatable, ne? Mit dem habe ich ja auch schon Wellen genommen, auch, ne? Kleinere. Der hat sich sogar, die Hunde, die haben das ja voll drauf mit dem Weight drin, ne? Die fühlen das irgendwie genau, wo sie dann aufs Brett hin müssen, ne? Wenn's also weiter nach hinten, ne? Wenn die Welle sehr steil ist, dann gehen sie automatisch was weiter nach hinten. Wenn's die Welle lasch ist, dann gehen sie weiter nach vorne, wollen gucken, was los ist, ne?
Das ist geil.
Ja.
Ich habe mal so Surfing the Golden Retriever kennengelernt in Spanien. Das war ziemlich witzig, mit denen im Line-Up zu sein.
Ja, das haben wir mit Hunden. Da gibt's auch geile Videos, ne?
Ja, das war ziemlich geil. Das war genauso wie, das waren auch welche aus diesen Instagram-Reels, habe ich dann im Nachgang rausgefunden. War ziemlich witzig, weil die Besitzer dann quasi ja schwimmend draußen waren und die Hunde mit den Boards. Das war irgendwie ziemlich geil.
Ja. Das sind auch die Wettbewerbe für, ne? Wo dann tatsächlich die habe ich irgendwann
vor Ewigkeiten. Ja, die sind Wettbewerbe gesurft schon, die Hunde, wohl. Die kamen gerade von Cornwall, von der Hundesurfmeisterschaft, wohl gerade zurück nach Spanien. Damals.
Ja. Ich habe noch eine Frage
ja.
von der Community, die ich noch reingebe. Und zwar wird da gefragt, wie du das siehst, wie die Zukunft des Subbens oder halt auch Wave Touring und ähnlichen aussieht. Verkaufszahlen sind gerade wohl eher rückläufig, sagt er. Ist der Markt gesättigt oder können neue Innovationen dann noch mal was bewirken?
Also es gibt ja jetzt auch mit Foil kannst du ja auch Stand-Up paddeln.
Mhm.
Das kann ich zum Beispiel auch, ich mache das nicht, aber wenn einer mit Foilen anfangen möchte und ist ambitionierter Stand-Up-Paddler, dann liegt es eigentlich nahe, dann das mit Stand-Up-Paddeln zu verbinden. So wie zum Beispiel ein Windsurfer, der dann foilen will, dass er dann das erste Mal mit einem Windsurfer foilt quasi und so weiter, ne? Das gibt's noch. Das ist auch sehr interessant. Also da gibt's geile Videos mit Kai Landy zum Beispiel, wie der da auch springt und Loops macht, also ne, so Saltos und so. Der hat dann so ein ganz kleines Sub, eigentlich fast eher wie ein Shortboard, hat dann noch Fußschlaufen drunter und paddelt dann. Ne?
Okay,
ein Paddel in der Hand. Und dann springt er wirklich so Saltos in der Welle und so, weil das so Wahnsinn. Also, aber ansonsten ist das sehr rückläufig. Also die Goldgräber-Stimmung, die war so, sag ich mal, so um die 2012 rum. Da ging es richtig ab. Da hat jeder Subs produziert. Ja, erst haben ja die Windsurf-Brands damit angefangen. Die hatten ja auch sich irgendwie gehofft, weil Windsurfen auch so rückläufig war, dass sie durchs Stand-Up-Paddeln dann die Leute auch wieder zum Windsurfen kriegen. Dann wurden ja auch Stars aus der Szene, aus der Windsurf-Szene, die dann windsurf-technisch nicht mehr so up-to-date waren, die haben dann mit Stand-Up-Paddeln angefangen und so und haben sich da nochmal eine Karriere aufgebaut. Ne?
Mhm.
Kai Lenny, der ist ja auch hauptsächlich über Stand-Up-Paddeln bekannt geworden erstmal. Ne? Der hat zwar auch Windsurfen, Kitesurfen und so, war der ja auch drin, aber seinen ersten Weltmeistertitel hat er im SUP damals geholt. Da war er, weiß ich nicht, gerade mal 12 Jahre oder so. Oder,
naja, krass.
Ja. Und ist da allen davon gepaddelt. Ja, und dann gab es ja auch ganz viele Custom-Made-Schmieden, die dann oder kleinere Brands, die dann angefangen haben, Board zu produzieren. Und dann habe ich auch viele Kits gesehen, die wurden dann teilweise auf normale Boards, Surfboards gestellt, weil die noch so klein waren. Den wurde dann einfach ein Paddel in die Hand gedrückt und so. Und und im Moment ist, ja, also es wird immer kleiner. Es gab mal so eine richtige Tour, die hatten dann mehrere Events im Jahr auf der Welt verteilt. Ich glaube, das war die Waterman League, hieß das. Das war sehr spannend. Mitzuverfolgen. Die haben da auch immer geile Livestreams gehabt. Und jetzt sieht es aus, gibt es eigentlich nur zwei große Veranstaltungen. Das ist einmal der ISA World Championship, wo auch Wellenreiten mit dabei ist und Longboarden und alles und auch die Handicap-Surfer und so. Das geht dann über 2 Wochen, glaube ich, oder so. Ist oft meistens in Südamerika. Das sind da auch immer weniger Teilnehmer. Aber meistens hat noch fast jedes Land haben noch einen einen Profi dabei, einen Profi-Stand-Up-Paddler. Dann machen die also in der Welle und Racing. Und dann gibt es immer im Dezember auf Gran Canaria, das wird von dem Björn Dunkerbeck organisiert, von dieser APP, Paddle Association, Paddle irgendwas. Das war vorher diese Waterman League, die nennen sich jetzt APP. Die machen einen großen Event auf Gran Canaria immer, so kurz vor Weihnachten. Das ist auch ziemlich geil. Und dann gibt's noch die Pan America Games. Da ist auch immer noch Stand-up Paddle mit dabei. Also das, ich habe eh das Gefühl, dass das in Südamerika immer noch auch noch ein großes Ding ist.
Bei der deutschen Meisterschaft gab es auch Stand-up, sowohl hier, glaube ich, im Pool jetzt auch wieder, dann bei der nächsten Deutschen in Santa Cruz oder wo die sind. Viana de Castello.
Stimmt, genau. Da war das auch dabei jetzt in Munich, ne, in der künstlichen Welle. Genau, da
macht
war
ja auch. Macht ja auch voll Sinn in Deutschland, ne, so ein Landlocked Country.
Ja,
ne, ist interessant, dass dann irgendwie doch das Wellenreiten anscheinend immer so ein bisschen Dauerbrenner bleibt.
Ja.
Und ja, wirklich wächst anscheinend. Und ganz viel so Sachen, die dann irgendwie wieder aufkamen, neu kamen, ne, und so einen Hype hatten, dann irgendwie ein bisschen aberben. Ne? Schon
ja, spannend. Beim Stand-Up-Paddle ist gar nicht so schlecht, weil das war ja eine Zeit lang mal wirklich extrem. Und da waren auch die Line-Ups sehr voll mit Paddlern und jetzt hat sich das so ein bisschen ausgedünnt und ich merke auch, die ein oder anderen Surfer sind jetzt auch den Stand-Up-Paddlern besser, also gegenüber besser gestimmt.
ja,
weil es nicht mehr so viele sind. Ich habe auch schon erlebt, dass ich dann der Einzige war und dann sogar richtig gepusht worden bin, so, hey, ja, yeah, nimm die Welle und so. Ne? Dann haben mich die Wellenreiter angefeuert und so. Und das war halt zu der Hochzeit nicht so. Da war halt wirklich Stau und da sind sich die Stand-Up-Paddler dann auch gegenseitig auf den Sack gegangen, ne? Denke ich mal.
Ja. Ach, aber das ist immer also doch ist so, wenn so ein verkehrt, Hype ist. Ja, wenn ein Hype ist, geht das jeweilige gehypte Objekt jedem auf den Sack und das flacht immer wieder ab und dann wird's wieder cool. Das ist doch einfach so, oder? Das ist, wo BMXen hyped war, sind die BMXer den Skatern auf den Sack gegangen. Jetzt ist es cool, wenn ein BMXer am Skatepark ist, genauso mit den Bladern. Genauso wird's beim Suppen irgendwann sein und genauso wird's vielleicht auch irgendwann mit den Longboardern sein, die ja irgendwie auch zurzeit hyped sind und irgendwie jedem auf den Sack gehen. Also von dem her, ich glaube, dass das ist halt so ein stetiges Ding. Es ist wahrscheinlich der Lauf der Sportarten.
Ja, stimmt. Macht Sinn.
Ja, wovor ich noch ein bisschen Angst habe, sind diese E-Foiler, ne? Wobei ich das auch sehr interessant finde. Aber ja, wenn die erstmal richtig in die Welle gehen, also die können sich ja alles holen, ne? Ohne großen
Hatte ich vor
Aufwand.
Kurzem.
Ja.
Hatte ich vor kurzem, als ich in der Normandie oben war und der Dude, ich war voll hyped, als sein scheiß Akku leer war. Dann geht er zu seinem Auto und holt einen neuen. Der hatte 4 oder 5 Akkus dabei. Alter Schwede, der ist andauernd zu seinem Auto wieder neu geholt. Ich dachte mir so, yo, wie viele Akkus kann man haben?
Ja, der war auch, muss auch rich gewesen sein, weil die Akkus sind ja mit das teuerste, ne?
Ja, voll. Naja, wenn man so ein Ding fährt, muss man Kohle haben.
Ja, wahrscheinlich.
Wenn man Wassersport macht, muss man Kohle haben. Zwangsweise.
Ja.
Als Deutscher vor allem, wenn man reisen muss.
Ja,
wenn man am Spot wohnt, ist es wieder was anderes. Aber als Deutscher, der reisen muss, muss man zwangsweise Kohle haben oder alles, was man hat, dafür rausknallen.
Ja, das stimmt. So, aber wenn man Stand-up paddeln, ich kann euch sagen, also die Bretter sind wesentlich stabiler. Die sind ja meistens mit so von der Bauweise her wie die Windsurf-Bretter. Also so eine Sandwich-Bauweise. Und also mein Lieblingsboard, das habe ich mir 2014 nagelneu gekauft, das fahre ich immer noch. Ne, 12 Jahre sind das jetzt, ne? Ja. Und das habe ich sogar noch mal ein bisschen auffrischen lassen, weil das war ein bisschen weich getreten am Deck. Das habe ich dann noch mal hier von einem hiesigen Shaper verstärken lassen. Von dem Klaus von Magma, der ist auch hier so eine Legende. Kommt auch ursprünglich aus Köln sogar. genau, und das habe ich mir noch mal so auffrischen lassen. Und wenn ich wieder fit bin, dann werde ich das auch wieder, weil das sehr klein ist, Im Moment nehme ich ein etwas größeres Board, weil ich ein bisschen gesundheitlich angeschlagen bin, so kniemäßig, und dadurch auch Gewicht zugenommen habe. Bin ich jetzt auf einem etwas größeren Sub unterwegs, wenn ich suppe. Genau. Aber meistens doch mit Wellenreiter, und mir haben jetzt auch schon ein paar gesagt, so, ja, die fanden mich besser, als noch mit dem Sub unterwegs war. Weil ich halt jetzt mit dem Wellenreiter doch mehr Wellen nehme und da nicht so zimperlich bin. Ich war immer mit dem Sub immer sehr vorsichtig. Den Wellenreitern gegenüber habe den oft immer in den Vorrang gelassen, weil ich da keine Koalition haben wollte oder so. Und jetzt gehe ich viel mit dem Softtop raus, und da bin ich dann schon, da nehme ich schon das, was ich kriegen kann. Ne? Ja.
Aber du würdest schon sagen, wenn man dann ambitionierter unterwegs ist und dann auf jeden Fall ein Hardboard und kein Inflatable mehr, ne?
Das voll, nee, auf jeden Fall. Also wenn man richtig Welle abreiten will mit dem Ding, auf jeden Fall ein Hardboard. Aber man kann gern, also ich habe auch immer Spaß mit so einem Inflatable noch, also ne, also warum nicht? Das kann man ruhig im Quiver haben, ne? Gerade wenn man mit der Familie dann reist oder so, dann kann man, können die Kids damit rumspielen, und man kann auch zwischendurch ein paar Wellen nehmen. Und gerade wenn das so Spots sind, hier an der Nordsee oder Mittelmeer oder so, wo jetzt nicht so High-Class-Wellen sind oder so, damit man einfach ein bisschen Spaß hat und im Training bleibt, warum nicht auch so ein Inflatable Surf-Sub dabei haben, ne? Gibt's jetzt gerade gutes Angebot bei Lidl, habe ich so. Also, ja, also man muss da gar nicht so tief in die Tasche greifen. Ja,
ja gerade so als Zusatzteil, das ist vielleicht dann
ganz. Ja, cool. Und man kann ja auch einfach eine bessere Finne drunter machen. Ja, die haben ja meistens dieses US-System, diese Inflatables. Ja, dann schraubt man sich, holt man sich eine gute Finne, eine Glasfinne, also eine Longboard-Finne, ne? Dann hat man auch schon, merkt man auch direkt einen Unterschied.
Ja,
ne?
Ja. Ja, okay, cool. Ja, Mensch, spannend, viele Aspekte beleuchtet, finde ich, was so die Ergänzung oder das Zusammenleben von Wellenreitern und WellenreiterInnen und SUPlerInnen bedeutet. Fabi ist mittlerweile ja irgendwie
technisch
bedingt ausgestiegen.
Okay.
irgendwie, weiß nicht, glaube, er hatte irgendwie Akkuprobleme oder so, das Übliche mit Technik. Aber ich denke, wir sind auch soweit gut durch. Und aber an dich auf jeden Fall, wie man nochmal frage, jetzt du bist auf Fuerteventura selber ansässig und bist auch ein bisschen am Vermieten und Ähnlichem da, ne? Und vielleicht magst du noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen.
Ja, gerne. Also ich habe hier Gästezimmer und auch zwei Busse zu vermieten und auch SUPs und auch normale Surfboards habe ich hier eine ganze Hütte voll. Mhm. Verschiedene Größen, Softboards. Mit Shortboards bin ich nicht so gut ausgestattet. Da habe ich eigentlich nur eins da, aber Longboard. Und SUPs vor allen Dingen. Also wenn man da Interesse hat, also ich gebe auch gerne ein Coaching oder auch Tipps, Spot-Tipps oder ein bisschen Spot-Guiding machen und auch gerne so ein Vollpaket, dass ich jemanden unterbringe und den dann auch zu den SUP-Sessions oder Surf-Sessions begleite oder so. Ne? Das ist
ja, cool.
Mache ich gerne, ist kein Problem. Auch gerne Families sind ja auch willkommen, auch gerade, weil wir auch selber eine Familie sind. Und der Kleine auch schon total heiß auf Wassersport ist.
Das ist cool, ja.
Ja,
du sagtest, da kann man auch, ihr habt zwei Apartments so ungefähr, ne, wo jeweils vier Personen.
Ja, das ist so WG-mäßig dann. Ne? Mhm. Das, also wir haben, wir können maximal, ich mache das mit meinem Dad zusammen. Wir haben hier so einen Reihenhauskomplex und wir haben dann jeweils, also wir hatten vorher noch mehr Platz, jetzt können wir noch maximal 8 Leute unterbringen in zwei Zimmern, die dann auch ein eigenes Badezimmer haben. Mhm. Die Küche ist dann so WG-mäßig, ist geteilt, aber für die Gäste gibt es nochmal einen eigenen Kühlschrank und die Küche ist auch sehr groß. Wer da Interesse hat, der schreibt mich einfach an unter auf Instagram, Fuerte Simon.
Verlinke ich gerne in den Shownotes.
Ja, oder E-Mail Fuerte fuertesimon@gmail.com. Ja, beides Fuerte Simon. Und da gebe ich gerne mehr Infos, auch Link zu Airbnb oder sowas. Da kann man sich die Unterkünfte angucken und dann können wir da alles weitere besprechen. Also
ja, cool.
Ich bin auch gerne, auch wenn einer nicht jetzt unbedingt bei mir da unterkommen möchte oder so, ich gebe gerne Tipps oder ich vermittle auch gerne Surfschulen. Wenn da einer Fragen hat, generell zu Fuerte oder was weiß ich, irgendeine andere Ausflüge, Segelexkursion oder wenn einer mal hier so einen Fishing-Trip machen möchte, Hochseeangeln oder so, oder eine Buggy-Tour oder so. Ich habe da Connections zu allen möglichen Geschäften hier auf der Insel.
Ja, ja. Das ist gut. Das ist immer gut, Local Knowledge auf jeden Fall ein bisschen zu haben. Von daher verlinke ich gerne alles in den Show Notes und ja, da.
Wie gesagt, ich bin selber auch Surfcoach. Also ich habe damals meine Hauptpassion ist wirklich Stand-Up-Surfen, aber ich habe dann auch noch den Surfcoach mit dazu genommen, weil ich einfach Bock habe, mit den Leuten da Wellenreiten zu gehen und Action auf dem Wasser zu machen. Und damals haben die Surfschulen auch noch Stand-Up-Paddeln mit angeboten. Das haben die aber jetzt mittlerweile, weil da eigentlich sehr geringe Nachfrage war, dann komplett rausgenommen aus dem Programm, weil meistens waren das immer nur so ein, zwei Personen und dann war das wie so ein Privatkurs und das hat sich dann für die Surfschulen nicht mehr rentiert, ne? Mhm. Und aber für mich war das dann halt klasse, Wellenreitunterricht zu geben und dann privat bin ich dann immer mit dem Sub rausgegangen, ne? Da waren die dann auch oft immer überrascht. Manchmal haben mich die Lehrer oder die Schüler dann so, was? Ach, du mit Sub jetzt? Und ja, aber Wellenreiten, wie gesagt, ich mache mir im Moment auch, weil ich mit dem Knie gerade Probleme habe, auch mehr Wellenreiten. Weil man, wie gesagt, auf Sub steht man ja die ganze Zeit und beim Wellenreiten muss ich nur diese Aufstehbewegung machen, da stört mein Knie nicht. Und dann mit einem Soft-Top, weil das so ein bisschen den Chop und die Wellen ein bisschen abfedert. Ne? Das ist gerade angenehmer, aber ich bin da zuversichtlich, dass ich da auch bald wieder auf dem Sub, auf dem Wave-Sub, also auf dem Inflatable bin ich nach wie vor unterwegs mit der Family und so. Ja,
ja, cool, cool. Dabei auf jeden Fall beste Fortschritte und danke erstmal für die vielen Infos.
Ja, ich danke euch für die Einladung und dass das geklappt hat und auch euren Podcast finde ich richtig geil und ich verfolge den jetzt auch ungefähr seit der Corona-Zeit und ja, man merkt richtig, wie der wächst. Ne? Auch, dass da immer mehr Actions dazukommen, Aktionen, Gewinnspiel etc. Ist geil.
Ja, auf jeden Fall. Da ist viel Bewegung drin. Ja. Und ja, genau. Bleibt da gerne alle am Ball. Vielleicht an der Stelle gerne kurz nochmal der Aufruf, vielleicht einmal abonnieren oder eine Bewertung schreiben. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Und ja, Simon, jawohl, wir sehen uns auf Fuerte.
Ja, gerne. Würde mich super freuen. Wenn wir uns hier dann live sehen und wie gesagt, checkt einfach Fuerte Simon Instagram und wir bleiben dann in Kontakt. Nos Perfekt. Vemos, sagt man. Wir sehen uns.
Jawohl.
Oh, Captain, Mann, ey, das war ja eine Idee von dir hier auf den See bei dem Sturm mit dem Sub, ey. Ich hab Schiss vor den ganzen Wingern, Kitern und Kodern, dass die mich gleich voll über den Haufen mähen hier. Ha, komm, Slater, entspann mal. Ist doch ganz geil. Guck mal, gutes Training auf jeden Fall, ey. Bei dem Wind hier, auf dem Ding zu bleiben, ist gar nicht mal so leicht. Und die kleinen Windwellen, die da vorne entstehen, pass mal auf, wie ich die gleich abreite hier da. Ja, ich muss auch schon zugeben, ich bin ganz schön am Struggeln. Von daher ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich muss gerade überlegen, wie das wohl ist, wenn du da echt bei Hüft- bis Kopfhohen Wellen im Meer bist. Das muss ganz schön krass sein. Stell dir mal vor. Mann, Slater, komm, ey, wir sind nicht bei Kopfhohen Wellen im Wasser. Wir sind hier bei Windgewäsche auf dem See. Genieß mal den Augenblick, Junge. Pass auf. Los geht's. Yay! Woo! Vielleicht nur den Tonne machen? Aber Spaß macht allemal. Yay! Bahn frei, ich komme.
Free Audio Post-Production bei Auphonic.com.